Starke, nachhaltige Verbindungen. Wie geht das eigentlich? Wie machen wir das? Und wann? Was tut uns gut? Diesen Fragen geht der Verbindungsschaffen-Podcast nach. Mit Denken und Mitfühlen ausdrücklich erlaubt.
Es geht nur gemeinsam. Das ist meine felsenfeste Überzeugung. Es geht nur miteinander, es geht nur füreinander, es geht nur, wenn wir aktiv sind, wenn wir aktiv bleiben und wenn wir zeigen, dass es Verbindung gibt in dieser Welt und zwar immer. Und ich sage das so klar, weil es wahrscheinlich uns allen manchmal genau gar nicht so vorkommt. Wenn wir uns nämlich so durch die Welt bewegen und da gibt es Empörung und da gibt es Wut und Beschimpfung und Frust und Angst und das alles ist ja nicht mehr so im kleinen Kreis, im Privaten, auf Familienfesten oder auf dem Marktplatz oder in der Stammkneipe. Nee, das ist überall und es ist vor allem eben auch im Netz. Und trotz allem, also trotz der Lügen, trotz Hass und Hetze gibt es auch die Gegenbewegung. Es gibt nämlich Verbindung im Netz, es gibt Verbindung über das Netz und auch Verbindung darüber hinaus. Und genau davon wollen wir heute hier erzählen. Also wir, das heißt, ich bin nicht alleine, ich bin hier mit Annette Schwind. Das hier ist die 59. Folge vom Verbindungsschaffen-Podcast. Hallo, liebe Annette, schön, dass du heute da bist.
Ja, hi und danke für die Einladung.
Super, super gerne. Du bewegst dich seit Ewigkeiten im Netz, durch das Netz, deine Bubble ist riesengroß. Du bist irre gut vernetzt und es gibt vielleicht trotzdem eine Handvoll Menschen, die dich noch nicht kennen. Und deswegen versuche ich jetzt mal so einen Schnelldurchlauf hier, um so ein Bild zu zeichnen. Du darfst dich jetzt überraschen lassen. Also, du bist Journalistin, du bist Redakteurin, du bist Beraterin für Kommunikation, vor allem für digitale Kommunikation. Du bist Bestseller-Autorin, du bist Lektorin, natürlich bist du Bloggerin und du bist vor allem in unfassbar vielen Projekten aktiv, ehrenamtlich, nicht ehrenamtlich. Aber bei den Ehrenamtlichen zum Beispiel, ist jetzt auch schon eine ganze Weile lang bei Little World, da kommen wir auch später noch dazu. Und dann gibt es aber, glaube ich, noch viel mehr, was du bist oder was du tust. Also ich glaube, was man vor allem über Annette wissen muss, ist, Annette verbindet Menschen. Vorrangig über digitale Projekte. Und Annette steht für klare Kommunikation und vor allem auch, in meinen Augen steht sie für Begeisterung, also Begeisterung für die Möglichkeiten, die das Netz uns eben für Verbindung zum Beispiel bietet. Und das ist ja so eine Art Leuchtfeuer für mich, wie so ein Leuchtturm, weil viele Online-Plattformen mit der Zeit immer weniger verbindend geworden sind. Da gibt's Selbstdarstellung, da gibt's übertriebenes so Marketinggehabe, von echter Kommunikation nicht mehr viel zu sehen. Dann gibt's diese oft ja, vielleicht auch falsch verstandene Gier nach Reichweite. Und dann gibt es Empörung, es gibt Hass und Hetze, habe ich schon gesagt. Und da ist vor allem auch dieser raue Ton, dieses Aufeinander-Einprügeln. Und dadurch oder damit verbunden gibt es vor allem ganz viel Überforderung mit Kommunikation im Netz. Und deswegen habe ich Annette hier, weil Annette trotz all dem sagt, das Netz ist ein guter Ort, wenn wir es gemeinsam dazu machen. Das ist ein Zitat. Also ich will das gar nicht nur dir in den Mund legen, liebe Annette, das ist ein Zitat von Johannes Korten. Und auch da steckt eine Geschichte dahinter, eine von diesen vielen tollen Geschichten über die Möglichkeiten von Verbindung im Netz. So, ich hoffe, ich konnte dem, was du alles machst, so ein bisschen gerecht werden.
Super, super, darf ich das übernehmen?
Unbedingt, klar, schreib auf. Setz es auf deine Website. Möchtest du die Audio, die Tonspur auch haben?
Genau.
Sehr gerne. Ich würde gerne da anfangen, wo du vielleicht irgendwann mal gestartet bist. Also wie groß dieser Erfahrungsschatz mit digitaler Kommunikation eigentlich ist. Weil ich selber, ich bin ja irre spät eingestiegen in dieses Internet-Game. Also sowohl Social Media mega spät erst geentert und auch alles andere sehr, sehr spät erst für mich entdeckt. Aber du bist ja die, die aus den guten alten Zeiten sozusagen erzählen kann. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen einen Einblick geben, wie bist du denn mit digitaler Kommunikation in Verbindung gekommen?
Das war tatsächlich so, dass ich in der Uni, glaube ich, meine erste E-Mail-Adresse hatte. So alt bin ich. Und dann hatte ich meine erste Wohnung und endlich mein eigenes Internet, weil meine Eltern waren strikt gegen Internet. Dann durfte ich also in meiner eigenen Wohnung machen, was ich wollte, und hatte Internet und bin in Foren gegangen, weil Social Media gab es noch nicht. Noch nicht mal MySpace. Dort habe ich meinen Mann kennengelernt, bin nach Bonn gezogen zu ihm und habe weiter in Foren mich rumgetrieben, ganz viele Leute kennengelernt auf der ganzen Welt, die ich heute noch kennenlerne, weil am Anfang war das alles auf Englisch. Denn das Ganze lief über meine damalige Lieblingsband, Aha. Weiß nicht, ob die heute noch jemand kennt, Take on Me und so.
Ich glaube, es gab auch neuere
Ja, es
Songs,
gibt
ne?
auch
Also
neuere Songs.
die Chance ist gut, dass man die
Ja,
noch kennen
die mussten
kann.
jetzt nur aufhören, weil der Sänger Parkinson bekommen hat. Und habe da einen Autor in Norwegen kennengelernt, der einen Roman über diese Band, also über einen aus dieser Band geschrieben hat, auf MySpace dann. Und
Natürlich, MySpace.
was war MySpace? Sowas wie Facebook war viel vorher. Eigentlich auch mehr nur so für Künstler und Musiker. Und der hat mich an meinem, weiß ich noch, an meinem Geburtstag 2007 angeschrieben, weil er gerade diesen Roman ins Deutsche hatte übersetzen lassen und jetzt deutsche Aha-Fans gesucht hat und sich mit denen vernetzt hat auf MySpace. Und wir kamen ins Gespräch und so eine halbe Stunde später hatte ich dann den Auftrag, seine Website neu zu machen in 4 Sprachen. Und das war vor WordPress. Das war noch per Hand alles. HTML, CSS per Hand in 4 Sprachen. Keine Ahnung, wie ich das gemacht habe. Und damit hat es dann so seinen Anfang genommen. Mit dem bin ich dann nach Facebook auch gegangen. Und in Facebook ist irgendwie meine Bubble vom Bloggen immer größer geworden und wollte, dass ich es auch auf Deutsch mache. Und dann wollten die, dass ich ein Buch mache. Und dann wurde das Buch ein Bestseller. Und irgendwann habe ich nur noch über Facebook gebloggt, bis ich dann 2016 gesagt habe, nö, das war nicht das, wofür ich hier angetreten bin. Habe eine Pause gemacht, in der dann das mit Johannes Korten kommt. Und bin seit 2019 oder so wieder am Start und jetzt ein bisschen älter, ein bisschen weiser, weniger Shishi, weniger, ich muss bei jeder Plattform sofort vorne dabei sein, sondern erstmal gucken und mich um Inhalte kümmern und nicht darum, was welcher Algorithmus will.
Ja, und ich glaube, da treffen wir uns. Das war ja jetzt nochmal Schnelldurchlauf. Also ich hatte schon den ersten Schnelldurchlauf. Jetzt hast du nochmal den. Du bist da jetzt ebenso drüber weggegangen. Also du warst in Foren unterwegs. Es gibt heute auch noch Foren, Fachforen vor allem. Aber kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen? Also ich selber war auch mal, also vor allem dann in Chats unterwegs, so in meinen Anfängen. Und habe mich da so ein bisschen durchgewuselt vor StudiVZ und MySpace noch. Aber ich glaube, das ist noch mal eine ganz andere Nummer. Du hast eben auch gesagt, du hast deinen Mann in einem Forum kennengelernt. Es ist kein Online-Dating, es ist Austausch und dann irgendwie gewachsen. Magst du uns so ein bisschen
Ja,
erzählen?
also ich habe zum Thema Querschnittlähmung recherchiert, weil ich ein Buch schreiben wollte. Das Blöde war nur, ich kannte keinen, der das hat. Also musste ich erst mal ein paar Leute finden, die mir was dazu erzählen und habe einen Selbsthilfe-Chat gefunden, den, das ist ganz witzig, den der Sohn von, ach, ich vergesse immer den Namen, weißt du, dieser ZDF-Experte für Royales, der jetzt gerade gestorben ist?
Ach Gott,
Also
also
von
ich
dem,
weiß
zu
solche
dem der
Sachen
Sohn
nicht.
ist auch Tetraplegiker und der hat eben dieses Forum gegründet und dort bin ich hin und habe Leute gesucht, die mir ein Interview geben und mein Mann hat mir ein Interview gegeben. Damit hat es angefangen. Ja, das war das. Und dann bin ich, wie gesagt, nach Bonn und habe ein Forum von, den kennt jetzt natürlich keiner, Magne Fyrihólmen ist der Keyboarder von Aha und der ist Künstler. War schon vorher Künstler, ist jetzt immer noch Künstler, ist sehr, sehr berühmter Künstler. Und da bin ich ins Forum, weil ich mich darüber mehr informieren wollte und habe da Leute auf der ganzen Welt kennengelernt. Eine meiner besten Freundinnen, die inzwischen in Schottland wohnt, ja, habe ich auch von da. Seit über
Also man
20
könnte
Jahren.
sagen, du kommst über ein Thema, suchst dir deine Informationen und dann kommst du über die Geschichten zu den Menschen und die Verbindung ist geblieben.
Ja.
Kann ich das so vereinfacht
Ja, oder
durch?
man findet
Ja.
halt einfach ein gemeinsames Ding. Mangel hat viel Community-Aktionen gemacht. Dadurch, dass er Künstler ist, hat er oft zu Mitmachaktionen aufgerufen. Mhm. Die Leute haben ihm dann irgendwas geschickt, was er gesammelt hat und daraus dann wieder ein großes Kunstwerk gemacht hat. Und da lernst du die anderen Leute natürlich kennen.
Ja, und alles, was interessiert, kann dann ja noch mit persönlichen Erfahrungen mhm. angereichert werden. Und dann hat man wieder den Bezug zum Menschen hinter dem Thema oder zu den Menschen hinter dem Thema. Mhm. Ich glaube, wenn wir über Verbindung im Netz oder über eben große Aktionen sprechen, auch mit ein Rad für Kai oder ein Buch für Kai im Hintergrund, im Hinterkopf, müssen wir über Twitter sprechen. Also ich selber kam spät. Wann bin ich zu Twitter? 2015 oder so. Also als ich schon selbstständig war, habe ich erst gesagt, okay, jetzt, ich probiere es mal aus. Und das sind ja für andere Leute, sind das ja die Zeiten, wo es schon abwärts ging. Ja. Also vielleicht kannst du so ein bisschen erzählen von der Macht eigentlich, die da bei Twitter war, was Gemeinschaft angeht.
Ja, ich bin 2007 auf Twitter. Das war auch wieder so eine Geschichte, der Übersetzer für die englische Version von dem Buch von dem Norweger. Das wird bei mir immer ein bisschen kompliziert. Der hat, als ich ein Interview für die Website des Norwegers mit ihm gemacht habe, zu mir gesagt, wieso bloggst du nicht? Und warum bist du nicht auf Twitter? Und ich so, Twitter was? Hä? Kenne ich nicht. Mhm. Bin dann dahin und habe auch angefangen zu bloggen und habe einfach Leute, Gott weiß wo, kennengelernt, weil der kennt dann den, der kennt den, ne? Wie sich's halt so ergibt. Und damals war Twitter richtig, richtig toll. Wir haben gedacht, wir demokratisieren jetzt die Welt. Das wird jetzt die Rettung für alle. Haha. Aber du konntest halt Leuten, mit denen du früher nie Kontakt hattest, direkt eine Frage stellen oder auch vielleicht sogar mal Sachen zusammen machen. Man hat ja damals beim Bloggen sich auch noch gegenseitig referenziert und hat sich gegenseitig die Themenbälle zugeworfen. Das war ja alles ganz, Oma erzählt vom Krieg, das war ja alles ganz anders, ne? Ja. Also so wie wir es jetzt über Mastodon nochmal versuchen.
Und doch wieder ganz anders, ja. Hm. Aber gerade das mit den Blogs, ich glaube, dass diese Art von Verbindung eben über Themen, also sich irgendwie zu treffen, hier ist ein gemeinsames Interesse und dann zu sagen, hey, vielleicht kriegen wir auch was Gemeinsames hin oder ne, ich schreibe dir was, du schreibst mir was, ist wie ein Gespräch. Ich habe das, also obwohl ich ja so spät dran bin mit allem oder spät dran war, habe ich das noch gemacht. Also ich habe ganz oft Kollegen erwähnt, Artikel erwähnt und dann eben darauf geantwortet. Es ist in den Kommentaren viel passiert noch an Diskussionen, auch ohne, dass es direkt in Social Media gespielt wurde oder sich eben nur noch in Social Media abgespielt hat. Das heißt, genau, die Blogosphäre und meiner Meinung nach auch so ein sehr intensiver persönlicher Kontakt über Twitter vor allem auch. Also die Idee, oh, ich höre etwas länger nichts von jemandem, ich frage mal nach. Also dass man da auch irgendwie wirklich einen Bezug hat und man wusste, okay, hier fehlt jetzt gerade etwas.
Ja.
Wie hast du das wahrgenommen, also diese Art von Verbindung?
Ja, total. Also es gab auch Situationen, wenn man mal gemerkt hat, dass es einem nicht so gut geht, dass dann Leute, die in der Nähe gewohnt haben, auch tatsächlich zu dem dann hingefahren sind. Und man wusste auch, ne, wen kann man wie, wo aktivieren. Und das war einfach, ja, wie eine große Familie. Das war richtig toll. Der Lars Klingbeil, jetzt SPD, der war damals auch einer von uns. Ja.
Möchte er das heute noch?
Weiß ich nicht, ob er das noch wissen möchte, aber also ich kannte den damals. Ja, und weiß nicht, ob er heute noch weiß, wer ich bin, keine Ahnung. Ist auch egal. Aber du konntest halt einfach mit allen Leuten auf Augenhöhe reden. Egal, wer was gemacht hat. Stephen Fry, der berühmte britische Schauspieler und so weiter, der war da auch ganz groß. John Cleese von Monty Python, ganz groß. Du konntest mit denen einfach reden. Das war geil. Mhm. Ja? Oder wenn du gerade irgendwie ein Fachbuch gelesen hast und du hattest eine Rückfrage an den Autor, dann hast du mal schnell den angetwittert und der hat geantwortet. Das war okay. Da war quasi keiner zu schad.
Mhm. Also so ein bisschen auf Augenhöhe, wo man es vielleicht auch nicht erwartet.
Und daraus haben sich natürlich auch Projekte ergeben, die sich sonst nie hätten ergeben können, weil die nie in Kontakt gekommen wären.
Genau, und das ist ja heute das große Ding immer noch, obwohl ich glaube, dass mittlerweile wirklich so ein Ringen entstanden ist, wo kann ich hier überhaupt noch, also wo kann ich überhaupt noch diese Art von Verbindung herstellen, weil die Orte vielleicht ungemütlicher geworden sind. Ich habe es ja in der Einleitung schon gesagt, es ist einfach sehr viel rauer geworden, der Ton, wahrscheinlich auch einfach, weil da sehr viel mehr Menschen beteiligt sind und jetzt auch, ne, das für sich erobert haben, dann ist da natürlich auch viel Einflussnahme, also da ist ganz viel Absicht auch dahinter und Geld, ganz genau. Gut, dass du es sagst, also Annette macht hier gerade so ein Zeichen mit ihren Fingern, ihr könnt sie ja nicht sehen, aber genau, da sind wir uns, glaube ich, einig. Es ist einfach ein anderes Internet geworden und wir sind jetzt auf der Suche danach, wie kriegen wir jetzt aber weiterhin diese Verbindung hin. Und ich glaube, und auch da gehen wir ja, glaube ich, Hand in Hand. Es geht über die Geschichten und es geht eben über die Gegenerzählungen zu all diesem Negativen. Und die möchte ich ja heute so ein bisschen mit dir entdecken. Und wo wir schon bei Twitter sind, ich glaube wirklich eine der schönsten Geschichten, die das Netz so geschrieben hat, auch Twitter, auch die Blogosphäre in diesem Fall, ist ja eben ein Buch für Kai. Das war 2016, glaube ich. Korrigiere mich, wenn ich da 15. verkehrt bin. 15. Und vielleicht kannst du uns da so ein bisschen mitnehmen, was da passiert ist.
Ja, damals hat der Johannes Korten, der damals der, das ist der Vorgänger vom Ruben Carsten bei der GLS Bank, der hat einen Bekannten gehabt, also auch aus der Beraterszene, den Kai-Erik Fitzner aus Oldenburg. Und der Kai hatte einen Schlaganfall, hatte sich kurz vorher selbstständig gemacht und seine Familie stand jetzt plötzlich ohne Einkommen da und wusste nicht, ob der überhaupt überlebt. Und der Johannes hat es mitbekommen und hat eine Spendenaktion, was natürlich praktisch ist, wenn einer bei einer Bank arbeitet, ne? Hat eine Spendenaktion gestartet unter dem Hashtag Ein Buch für Kai, weil der Kai auch Schriftsteller war und da gerade einen Roman auch veröffentlicht hatte. Und die Spendenaktion sollte eigentlich von seiner Frau aus damals einfach nur so laufen, dass die Leute das Buch kaufen, weil sie dachte, dass man dann so viel einnimmt. Haha, jeder, der schon mal ein Buch geschrieben hat, weiß, das ist Quatsch. Also hat sich Johannes eingeschaltet, hat darüber gebloggt und das ist über Nacht mega explodiert, weil der natürlich super vernetzt war, lebt leider nicht mehr. Und das ging über das Netz hinaus, auch noch bis ins Radio. Und in die Printzeitungen, Printmedien, Gala, Stern, solche Sachen. Und sogar Amazon hat dann die Gebühren gelassen für die Sache, damit alles, was reinkommt, dann an die Familie geht. Und er hat innerhalb von ein paar Tagen fünfstellige Summe eingenommen und die Familie über das Nötigste gerettet.
Und die Buchverkäufe sind ja aber auch in die Höhe geschossen. Genau. Aber das war ja auch nochmal, da gab es ja, glaube ich, noch so eine zweistufige Entwicklung. Also es war, ich glaube, er hat das im Selbstverlag gemacht.
Er hat es zuerst im Selbstverlag gemacht, genau.
Und dann gab es aber einen Verlag, der darauf aufmerksam wurde durch die Aktion. Und deswegen ist es heute bei einem, ja, genau. Also auch da noch diese Multiplikation quasi und diese Entwicklung.
Die haben auch noch einen zweiten Roman von ihm veröffentlicht. Das haben dann nicht mehr so viele mitbekommen. Der ist auch ganz anders. Der ist super lustig. Der erste Willkommen im Meer ist ja eher, wie soll ich sagen, ein bisschen sozial-utopisch. Und der zweite ist einfach ein lustiger Krimi. Krumme Dinger heißt der. Und ja, jetzt habe ich den Faden verloren.
Also lass uns doch mal kurz hinschauen. Was glaubst du, warum ist das so explodiert? Also ja, da war eben Johannes Korten und er hat sich der Sache angenommen und hat darüber gebloggt und hat das auch über Twitter noch größer gemacht. Ich glaube, die Frau von dem Kai hat ja die ursprüngliche Idee aufgeworfen und das geteilt.
Die hatte auf Facebook gepostet, was passiert ist und dass die Leute doch bitte das Buch kaufen sollen, um die Familie zu unterstützen. Und Johannes hat es gesehen und hat gewusst, es funktioniert so nicht und hat dann quasi die Spendenaktion draufgesetzt.
Und was glaubst du, was war jetzt der Grund dafür, dass das so durch die Decke gegangen ist?
Weil wir uns alle kannten. Wir waren halt alle eine große Familie, wie ich vorhin schon gesagt habe. Die Leute haben sich auf der Republika getroffen, auf Barcamps. Die kannten sich nicht nur online. Und ja, viele kannten den Kai selber auch. Viele kannten natürlich den Johannes. Und die Leute, die das vom Johannes dann wieder weitergesponnen haben, hatten auch wieder ein großes Netzwerk und die hatten wieder ein großes Netzwerk. Das ist wie so eine Domino-Reihe, hat sich das, oder wie eine Lawine hat sich das immer vergrößert.
Jetzt gibt es ja heute auch immer wieder Spendenaufrufe und es ist bei vielen auch so ein Misstrauen eingetreten. Wo siehst du da, also ne, wie können wir sicher sein, dass das auch wirklich da ankommt? Wieso glaubst du, hat das damals so gut funktioniert?
Ja, weil die Leute den Johannes kannten und den Kai kannten oder die Leute, die halt das multipliziert haben. Wir haben damals auch gespendet, obwohl wir keinen von denen persönlich kannten. Aber ich hatte halt den Bezug zu Kai, weil wir die gleiche Grunderkrankung haben, die bei ihm zu dem Schlaganfall geführt hat. Und ich gewusst habe, das kann mir jederzeit auch passieren. Dann hast du eine ganz andere Empathie für die Sache. Und der Punkt bei solchen Aktionen ist, dass man die Leute kennt, die das veranstalten, dass man vielleicht einen Bezug auch hat zu dem, worum es geht. Und ganz wichtig, was viele falsch machen, man braucht ein Gesicht. Also man braucht wirklich echte Menschen. Wenn man zum Beispiel für, was weiß ich, den Bau einer Schule oder so spenden soll, das ist zu abstrakt, das kann man nicht fassen. Du brauchst einen emotionalen Bezug und zu einer Sache kannst du keinen emotionalen Bezug herstellen. Du brauchst einen Mensch, du brauchst ein Gesicht.
Und ich denke, es ist auch so, dass diese Art von Begleitung über das Bloggen oder das darüber berichten, auch über die Entwicklung berichten, also dass es im Grunde ganz transparent war, was da passiert, dass es nicht ein einmaliger Aufruf und dann wusste man nicht. Das ist ja wie, ne, wenn man an irgendwelche Organisationen spendet und dann weiß man aber ja gar nicht, wohin geht das jetzt genau. Aber darüber zu erzählen und die Geschichte auch so fortlaufend weiterhin eben zu beschreiben, ich glaube, das trägt ja vor allem auch dazu bei, da dieses Vertrauen zu haben, das ist eine gute Aktion.
Genau, das war ja dann unser Punkt bei der Folgeaktion bei Ein Rat für Kai. Derselbe Kai, andere Sache. Was ich dann gemacht habe mit ihm, also wie gesagt, ich kannte Kai vor Ein Buch für Kai nicht. Und ich kannte ihn, als wir Ein Rat für Kai angefangen haben, selber auch nur vom Hintergrund im Telefon, wenn ich mit seiner Frau telefoniert habe, weil er durch den Schlaganfall Aphasie hat, er kann sich nicht richtig ausdrücken. Damals war es noch ganz schlimm, konnte er wirklich nur so Stichwörter einem entgegenwerfen. Und dann haben wir ja ein Rad für Kai, er brauchte so ein Spezialrad, um wieder fit zu werden und das bezahlt die Krankenkasse nicht. Also haben natürlich wir die völlig naive Idee gehabt, ach, dann machen wir mal ein Crowdfunding. Keiner von uns hatte eine Ahnung, wie das geht. Und dann haben wir uns ein paar Leute zusammengeholt, die halt das konnten und haben dann eine Folgeaktion gemacht. Haben gesagt, hier, er ist jetzt wach und er ist jetzt aus der Reha, aber es geht halt noch weiter und die Krankenkasse macht jetzt nichts mehr. So, und dann habe ich seinen Blog reaktiviert und wir haben in seinem Blog immer weiter geschrieben, auch längst als das Fahrrad dann finanziert war, immer weiter, damit die Leute sehen, aha, das war nicht für Umme, was wir da gemacht haben.
Ja. Und das stärkt ja definitiv Vertrauen, wenn ich halt das Gefühl habe, okay, ich werde hier mitgenommen und ich bin eben Teil einer Aktion und ich habe dazu beigetragen.
Das machen viele, die solche Aktionen machen, falsch, dass sie keinen Plan dafür haben, was sie während der Frist, in der die Spendenaktion läuft, tun. Die denken, sie rufen einmal auf und dann kommt das Geld und dann ist fertig. So läuft das halt nicht. Du musst die ganze Zeit das Thema am Laufen halten. Und es kommen ja dann auch währenddessen noch Leute dazu, weil die zuerst was gemacht haben, das weitersagen und so weiter. Wir waren auch, das war toll, wir waren damals auch in Podcasts, obwohl Kai kaum reden konnte. Das ist für ihn heute ganz interessant, weil er dann hört, wie er damals klang. Ja, also das hat auch ziemlich Wellen geschlagen. Nicht mehr so viel wie Ein Buch für Kai, aber es hat Wellen geschlagen.
Also digitale Kommunikation, das ist ja tatsächlich erstmal alles, was man dann im Netz eben tut. Und also wir wollen jetzt hier auch keine Anleitung geben, wie man coole Spendenaktionen ins Leben ruft. Aber das ist natürlich schon ein Beweis dafür, dass Gemeinschaft funktioniert und dass eben ja menschliche Schicksale eben auch ja Initiativen zur Folge haben. Ne? Also dass da etwas passiert aufgrund Ja, im Grunde eine Einzelaktion von ein oder zwei Leuten und dann stößt das andere an. Also ich glaube, da scheitern ja leider viele Initiativen schon an diesem ersten Punkt, ja, ne, dass alle reden darüber, wir müssten mal, wir müssten mal, wir müssten mal. Und diese erste Initiativtat, die fehlt ja schon an der ganzen Nummer. Also vielleicht brauchen wir da alle ein bisschen mehr Mut und ein bisschen mehr Vertrauen eben, ja, auch darin, dass das immer noch funktionieren kann.
Und es ging ja auch nicht nur um dieses Geldspenden für das Fahrrad, sondern wir haben tatsächlich Wellen geschlagen bis in den Verband für Aphasie, also Schlaganfallpatienten, die nachher Sprachprobleme haben. Ja, das hat einfach immer mehr, wie sagt man auf Deutsch, Ripples. Also auf Englisch gibt es ein Wort für diese Kreise im Wasser. Du wirfst einen Stein und dann bup, 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 wird es immer weiter. Wie sage ich das auf Deutsch? Keine Ahnung.
Ringe
Ripples. Also diese Ripples wurden immer größer
ja,
und sind auch an Stellen gegangen, von denen wir vorher nicht gedacht hätten, dass es dahin geht.
Und vielleicht kann man sich das auch eigentlich gar nicht vorstellen,
das kann man nicht
wohin
planen.
Das geht. Also wenn man anfängt und den ersten Schritt macht, weiß man ja auch noch nicht, wie die ganze Reise gehen wird.
Genau,
ja,
aber ich denke, das ist einer der Fehler, den viele Leute heute mit digitaler Kommunikation machen, dass sie das Ganze schon zu sehr planen wollen und dass sie es vor allen Dingen nur auf kommerziellen Gesichtspunkten planen. Ich mache ein Webinar, aber das kostet so und so viel und nur wenn du dann das und das buchst. Und diese Kostenloskultur, die wir hatten, die gibt's auch nicht mehr.
Es ist, glaube ich, da braucht man gar nicht erst bis zum Webinar oder zu den direkten Verkäufen zu gehen. Ich glaube, das ist bei ganz, ganz vielen so, die
Downloads,
völlig überfordert sind, damit auch kleine Projekte zum Beispiel irgendwie ins Leben zu bringen. Ich habe gestern mich total geärgert, da habe ich eine Anfrage bekommen per E-Mail. Ich sollte doch ein Podcast-Projekt mit meiner Community teilen, weil ich ja also eine schöne große Community habe. Und dann wurde mir sozusagen dargelegt, warum das Projekt ganz toll ist. Aber eigentlich stand da nur, das Projekt ist ganz toll, kennt halt leider keiner. So, und ich habe gedacht, das ist kein Grund für mich, mich damit näher zu beschäftigen. Also hier ist irgendwie was schiefgelaufen. Ja, und die Idee, ne, ich muss wirklich darüber reden, ich muss das den Leuten nahebringen, ich muss ihnen sagen, warum das auch toll ist und warum sich das gut
und
anfühlt, warum sie sich damit beschäftigen sollen.
Die sind die Hauptsache, nicht ich.
Genau.
Die anderen sind, warum ist es für die relevant?
Mhm.
Warum sollen die sich dafür interessieren? Nicht, weil ich so geil bin, sondern weil die hoffentlich irgendeinen Bezug dazu haben und weil die irgendwie davon profitieren, dass ich das mache. Das ist ja dieses, das fing damals, als ich noch vor deiner Zeit da aktiv war,
ja,
im Krieg, da fing das an, dass dann plötzlich E-Mails kamen, ja, ich bin Lehrerin, aber mir ist das zu anstrengend und ich habe gehört, im Internet ist ganz einfach, kannst du mit mir mal so einen Blog aufmachen, ich will auch schnell und einfach Geld verdienen. Ja, ha, 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 ha.
Ja.
So läuft das nicht.
Ja, Blog monetarisieren in 3 Schritten.
Wie
aber
du
ohne Schreiben,
in 6 Wochen
natürlich
10.000 Euro im Monat verdienst.
Bäh. Ja. Aber ich glaube, die Leute haben wirklich nicht so genau verstanden, wie das geht. Also ich lese auch heute immer noch, zum Beispiel auch auf Mastodon jetzt, ich glaube, das war auch wieder gestern, da habe ich gedacht, meine Güte, es muss mal einer wieder aufklären hier, wie das geht. Da habe ich gelesen, unser neuer Newsletter ist da und dann der Link. Und ich dachte nur, wow, das ist so dermaßen unattraktiv für jeden, außer vielleicht für die, die wissen, wie geil dieser Newsletter ist. Also für 3 Menschen. So. Und dann habe ich gedacht, wer macht denn sowas? Also wirklich ohne nachzudenken. Und dann beschweren sie sich, dass das keiner liest. Oh, ist alles so schwer geworden.
Da ist aber deine Plattform schuld, nicht der Absender.
So. Ne? Auf jeden Fall ist jemand anders schuld. Ich bin's nicht. Also ich glaube, wir müssen mehr erzählen. So,
ja.
Und wir müssen mehr schauen, warum sind denn diese Sachen wirklich attraktiv für andere Leute? Was ist spannend daran? Und ja, da fällt dann dieses blöde Wort Mehrwert, was alle irgendwie verteufeln. Und ich denke mir, nee, das ist genau das richtige Wort. Es hat einen Wert und deswegen nehme ich es wahr und deswegen beschäftige ich mich damit. Genauso wie die Aktion auch, ne, ein Buch für Kai oder ein Rad für Kai. Es hat einen Wert, es hat ein Gefühl und es ist Vertrauen da und deswegen beschäftige ich mich damit und deswegen beteilige ich mich daran.
Ja, ich habe auch
also
immer
ich glaube,
versucht,
da müssen wir wirklich was tun.
Ja, ich habe auch immer versucht, das Wort Mehrwert zu vermeiden und stattdessen zu sagen, der Wert für den anderen, also den Nutzerwert oder so. Ne? Also es ist schwierig, da ein Wort zu finden, aber dass man sieht, es geht um den Empfänger, nicht um den Sender.
Ja, ich sage ja auch immer, wenn ich übers Bloggen spreche, jeder Text ist die Einladung zu einem Gespräch.
Genau.
Also ich schreibe das nicht, um zu senden und zu sagen, hier, guck mal, wie geil, sondern um zu fragen, hast du einen Gedanken dazu? Hast du eine Idee dazu? Hast du eine Frage vielleicht auch an mich? Also ich möchte doch mich austauschen, so wie das früher mal gedacht war in diesem Internet.
Ja, aber wenn du das mit Firmen oder so machst, die wollen halt einfach ihre Pressemeldung raushauen und keine Arbeit damit, ne? Haben wir keine Kapazität dafür, kommt dann immer.
Ja, und sie antworten manchmal. Und auch Influencer, die dann groß geworden sind, antworten auch nicht mehr. Da ist nur noch Senden. Aber ich glaube, wir können zurückgehen, vielleicht auch einfach eine Stufe kleiner schauen und uns mit den Menschen beschäftigen, die wirklich interagieren mit uns. Gibt es noch weitere Geschichten? Also ich dachte, wir erzählen noch ein bisschen. Ich habe natürlich auch eine Geschichte, auch von Twitter. Ich habe nämlich der Ausgangspunkt der ganzen Nummer, das ist auch wieder so eine Verkettung von ganz vielen Dingen. Der Ausgangspunkt war, glaube ich, eine Blogparade. Da ging es um Selbstständigkeit, aber nebenberuflich. Jetzt kann man sich fragen, warum habe ich da teilgenommen? Weil ich habe ja neben dem Studium meine Selbstständigkeit aufgebaut. Und das fand ich, ist so ein ähnliches Modell. Und dann habe ich da eben mitgemacht. Und in dieser Gruppe, in dieser Anschlusskommunikation von den Teilnehmern dieser Blogparade gab es hinterher einen Aufruf, hier, ich möchte einen WOL, also so ein Working Out Loud Zyklus durchlaufen und ich suche noch Leute. Und dann habe ich gedacht, cool, habe ich noch nie gemacht. Da nehme ich teil und habe dann Johannes Meyerhofer kennengelernt, der eben diesen WOL-Durchlauf mit uns machen wollte. Und der nun wiederum hat sich dann auch für mein Schreiben interessiert und auch für meine Angebote, ist mit mir durch 28 Tage Content gelaufen. Das ist ja dieses Gruppenprogramm, was ich einmal im Jahr mache. Und daraus wiederum hat sich eine Kooperation ergeben zwischen Joe und Falk Golinski und mir, weil wir beschlossen haben, wir sind so auf einer Wellenlänge, was eben Kommunikation im Netz angeht und haben dann die Netzwerkliebe ins Leben gerufen. Das ist war so ein, ja, also ein Austausch, so ein Gesprächsformat, ganz offen. Wer wollte, der konnte kommen. Und wir haben uns einfach nur darüber ausgetauscht, wie wollen wir miteinander reden? Und wie machen wir das am cleversten? Also auch wieder, ne, wie kann es gehen? Wie kann gute Kommunikation gelingen?
Und daher kenne ich dich.
Genau, und daher kennen wir uns. Also das ist total, ne, es sind so viele Verknüpfungen in diesem Web und man kann jetzt sagen, klar, ist alles Zufall, aber ich glaube das nämlich eben nicht. Ich glaube, das ist alles so passiert, weil wir offen dafür waren und weil wir über unsere Themen kommuniziert haben und über das, was uns wichtig ist. Und dann trifft man sich und bleibt eben auch da, ja.
Ja, um mal aus den grauen Vorzeiten meines Soziologiestudiums zu zitieren, Menschen finden sich über gemeinsame Interessen und da sind wir nun.
Ja, und aber diese Art von Öffentlichkeit macht es schwierig, ne? Es ist unübersichtlich. Also ich glaube, das war früher einfacher, ne? Wo hat man sich dann getroffen?
Nee, das
ne? Findest du nicht?
Nee, weil das ist eigentlich, sollte das immer noch so funktionieren. Es sollte eigentlich immer noch so funktionieren, ja, dass ich halt dadurch, aber ich muss halt auch sagen, wofür ich stehe, wenn ich nur allgemein dahin wabere, weiß keiner, wo ich hingehöre und dann wird mich auch keiner auf was Bestimmtes ansprechen. Aber wenn ich meine Themen klar kommuniziere, dann finden Hashtags wichtig, ne? Dann finden die anderen mich über unsere gemeinsamen Themen und das ergibt sich ein Gespräch. Manchmal findet man auch zufällig was, weil es jemand geteilt hat, der mit beiden vernetzt ist oder so. Aber im Prinzip funktioniert das Ganze auf gemeinsamen Interessen.
Und da jetzt möchte ich wieder den Bogen schlagen zum Mut und zur Initiative. Es braucht doch irgendwie einen, der anfängt. Ne? Also wenn ich jetzt nochmal gucke, wie das mit WOL zustande kam, da war einer, der hat gefragt. Und dann war ich eben eine, die geantwortet hat. Also ich habe diesen Aufruf gehört und bin dann eben meinerseits ins Tun gekommen und habe gesagt, so krass, ja, dann machen wir das jetzt. Und daraus wiederum ist ganz viel anderes entstanden. Es waren auch noch weitere Projekte in Planung mit Joe. Einige haben nicht funktioniert, andere haben funktioniert. Aber wir sind immer in Kontakt geblieben. Ich war jetzt letztens auch bei ihm im Podcast. Und ich glaube, das sind eben so die Sachen. Also ich würde den jetzt auch nicht mehr aus meiner Bubble so raus. ich glaube, das geht auch gar nicht. Wenn man einmal so zusammen ist und sich irgendwie grob auf dem Schirm hat, dann ist es schwer, sich da auch wieder aus den Augen zu verlieren. Und tatsächlich habe ich mit dem Johannes, ich wechsle immer, ne, Joe, Johannes, es ist der gleiche Mensch. Mit dem habe ich den Bogen auch ins reale Leben geschafft. Den haben wir dann mal in Hamburg besucht und waren wir in der Elbphilharmonie und so. Also auch das ist wieder so ein, ne, auch raus aus dem Digitalen und dann doch nochmal ins, zum Anfassen quasi.
Ja, ich habe ja immer ein Problem mit dem Gegenstück reales Leben, weil wenn wir beide jetzt hier miteinander reden, ist es auch real.
Sehr, ja, sehr.
Obwohl du in Bielefeld bist und nicht in Bonn, ja. Aber ich versuche dann zu sagen, ja, okay, online und offline oder digital und analog. Ja, aber das ist ein anderes Thema. Ja, den Johannes kannte ich vorher schon, vor der Netzwerkliebe, war da ganz überrascht, dass ich ihn da wieder getroffen habe. Ich kannte den aus der Behindertenbubble von, ich weiß gar nicht mehr, wie das Projekt hieß, was er da hatte. Er hatte ein Projekt vor Speakable und da hat er mich mal irgendwann interviewt und ja, und dann habe ich ihn da wieder getroffen und es war für mich auch ganz unangenehm, als ich das erste Mal bei Netzwerkliebe war, dass alle gesagt haben, oh, die Annette, und ich dachte so, aha, ich wollte eigentlich noch mal gucken. Das ist einer der Nachteile, wenn es dich tatsächlich nur digital gibt. Du kriegst nicht mit, was du für eine Außenwirkung hast. Wenn du nie auf Republika oder sonst was warst, kriegst du sowas nicht mit. Mich hat das total umgehauen, als ich das erste Mal offline bei irgendwas war. Wow.
Ja, ja, ja. Schön, dich endlich mal kennenzulernen.
Und du hast keine Ahnung, wer das ist.
Wer bist du?
Ja. Ja, oder ja. Leute, die auf Twitter Nicknames hatten und kein Bild, sondern nur irgendeine Zeichnung und die dann dich erkannt haben, weil du ein Foto hast und deinen echten Namen und dich ansprechen und du weißt nicht, wer das ist.
Ja, aber trotzdem gibt es ja dann eine Verbindung.
Ja, klar.
Also, ne, man muss erst mal kapieren,
wer das ist.
Ja, genau. Ja. Ja. Ich war auch einmal total überrascht, da war ich bei Ute Blindert das war dieses Community-Format, glaube ich. Never Lunch Alone, wo man dann kleine Vorträge gehalten hat und sich ausgetauscht hat. Und ich war da, um was zu sagen über das Schreiben wahrscheinlich. Und das war irre, weil ganz viele Leute mir dann vorher schon auf LinkedIn und auf Twitter und sonst wo erklärt haben, oh, da muss ich unbedingt dabei sein. Wenn Anna spricht, dann möchte ich auch kommen. Und ich habe gedacht, hä? Also super interessant, die Dynamiken, die da so entstehen, wo ich auch nicht wusste, dass die mich alle kennen, weil ich in der Community gar nicht aktiv war vorher. So,
ja.
Ne? Also das ist schon interessant, wie die Bubbles so auch ineinander greifen dann. Also das war vor allem ja LinkedIn. Ne? Ute Blindert steht ja voll für LinkedIn. Ja, hast du noch so eine Wohlfühlgeschichte, was noch Schönes passiert im Web?
Ach, massenhaft. Also das ist das Tolle. Zum Beispiel der norwegische Autor, mit dem ich damals angefangen habe, hat ein Kinderbuchprojekt gemacht. Und dieses Kinderbuchprojekt blieb irgendwie in Norwegen hängen. Und es fand sich kein Verlag, der das draußen in anderen Ländern wollte, vor allem nicht in Deutschland. Und wir wussten nicht, warum. So, ich habe damals ja Facebook, weil ich war die Facebook-Tante. Und eines Tages schlug bei mir ein Mensch auf, der sagt, er braucht Hilfe mit seiner Facebook-Seite. Und wir kommen so ins Gespräch, weil ich mache halt dann nicht nur, ja, hier ab, fertig, tschüss, sondern, na, wer bist denn du, was machst denn du? Und dann stellte sich raus, ja, er ist Verleger. Also ich, ach, was verlegst du denn? Ja, Kinderbücher. Sag ich, ach, hab dann erzählt, wir haben da gerade so ein Problem, da. Sagte ich, ja, schick doch mal rüber, ich guck's mir mal an, dann kann ich dir sagen, woran es liegt. Sag ich, ja, würde mich jetzt nur mal interessieren, welche Kinderbücher machst du denn? Ah, weiß nicht, ob du das kennst, Ritterrost.
Oh, schon mal gehört, ne?
Und das war damals, ich weiß nicht, wie das heute ist, aber damals war das, also mein Neffe mit 2 damals, der konnte die rauf und runter, die ganze Verwandtschaft konnte es rauf und runter, weil du immer nur das gehört hast. Und dann schrieb er mir zurück und meint, ja, das ist halt die und die Gründe, aber weißt du, wo ich das gerade so sehe, können wir das haben? Wir würden dann Folgeprojekt machen zum Ritterrost. Und dann gab es, leider wurde der Verlag dann verkauft, deswegen gab es nicht alle 5 Bücher, sondern nur die ersten 3, gab es wie vom Ritterrost diese Bücher mit den Geschichten von Paul, dem Norweger, mit der Musik vom Komponisten von Ritterrost. Der heißt Felix Janosa, daher kenne ich jetzt den Felix. Und da haben sich 1000 Projekte draus ergeben. Und weil dann der deutsche Verlag verkauft wurde und der Verlag, der ihn gekauft hat, das nicht weitergeführt hat, konnten die irgendwann die Rechte zurückkriegen. Und dann hat Paul das in Norwegen mit der Musik von Felix Hernosa auf Norwegisch umgedichtet, die Liedtexte. Und jetzt gibt es in Norwegen Theateraufführungen und Audiobücher mit der deutschen Musik, aber norwegischem Text.
Wow.
Und das ist einfach toll, wenn du, also das hättest du so nicht planen können, sondern da kannte einer, der einen kannte, und dann hat sich das halt so ergeben. Ja. Genau wie, das ist dieselbe Geschichte wie mit Peter Müller, mit dem ich die WordPress-Bücher mache. Der wurde mir empfohlen 2006 bei meinem allerersten Netzprojekt, was ich gemacht habe, Zweisames damals. Das war eine Dokumentation über Paare, wo einer behindert ist, einer nicht. Und ich hatte damals noch keinen Plan vom Webseiten bauen. Und dann hat einer aus der Dokumentation, einer der Teilnehmer, hat erst eine Zeit lang die Website gemacht und der konnte dann nicht mehr. Und hat mir dann die damals auf CD-ROM, kennt sich doch jemand, auf CD-ROM die Videokurse von Peter empfohlen. Dann habe ich die gemacht, habe die Website alleine weiter gepflegt und habe dann deswegen auch, ne, also das war noch vor Paul. Und dann, ja, habe ich halt meinen Weg gemacht und Facebook-Buch da. Und dann kam ja aus meiner Bubble, als Google Plus neu war, der Wunsch, ich soll auch ein Google Plus-Buch machen. Und dann habe ich gedacht, das Google Plus-Buch mache ich Crowdsourcing. Ne? Und dann sehe ich plötzlich überall so, Peter Müller folgt dir, Peter Müller folgt dir, Peter Müller folgt dir. Und ich denke, den kenne ich. Und dann war das der. Und dann habe ich ihn angeschrieben, habe gesagt, what is happening? Ich bin ein Riesenfan von dir. Wow, ich wäre hier überhaupt nicht ohne dich. Und dann sagt er, ja, aber ich wäre hier nicht auf Facebook ohne dich. Und dann haben wir uns zum Videochatten getroffen. Es gibt einen Screenshot und er hält so mein Facebook-Buch hoch. Und ich denke, das gibt's nicht. Das ist ja der Wahnsinn. Ja, und nochmal ein paar Jahre später kam er dann und hat gesagt, ja, magst du mit mir Bücher machen? Die WordPress-Bücher? Und dann hat er nochmal den Nachfolger vom Nachfolger vom Nachfolger von dem Buch, das zu dem Videokurs gehörte, mit dem ich ursprünglich angefangen habe. Für den braucht er auch einen neuen Fachgutachter. Und jetzt bin ich Fachlektor, Fachgutachter von dem Buch, von dem Autor, weswegen ich überhaupt das machen kann, was ich mache. Also da hat sich dann der Kreis geschlossen. Und wir sind super befreundet. Wir haben uns auch schon mehrfach offline getroffen. Und ja, genial.
Ja.
Ja. Der kommt übrigens dann auch wieder aus derselben Stadt wie Kai. Dann hat er mich bei Kai besucht. Und also das war cool.
Ja, also man möchte immer sagen, ist irgendwie Schicksal. Ne? Und gleichzeitig, glaube ich, ist es aber doch, dass wir aktiv sind. Also es kann nur deswegen sein, weil wir aktiv sind, weil wir selber auch Initiative zeigen, weil wir selber erzählen, weil wir, ja, vielleicht auch dieses noch mehr ausgelutschte Wort, weil wir sichtbar sind für eine bestimmte Gruppe
und
Menschen.
Authentisch ist auch noch so ein abgelutschtes Wort.
Authentisch, ja, wobei das liebe ich. Also ich werde auch nicht aufhören, das zu sagen. Ich beanspruche das auch für mich, für dich auch übrigens. Also ich glaube, das ist so der Schlüssel, ne, eben keine Rollen zu spielen, sondern wirklich zu sagen, ich bin hier, weil, und ich bin hier, weil ich neugierig bin und ich lasse mich auf Dinge ein. Und ich glaube, das ermöglicht erst diese Art von Verbindung und auch diese Art von Vernetzung und von Projekten.
Das war auch was, was mich total verwirrt hat, als ich das erste Mal jemanden analog getroffen habe, den ich nur digital kannte, und der kommt auf mich zu und sagt, boah, du bist ja im echten Leben genau wie online. Und ich dachte, ja, wie soll ich denn sonst sein?
Ja.
Hä?
Wobei, das finde ich total lustig. Das habe ich auch schon, diese Ebene, wenn Leute mich erst durch meine Texte kennenlernen und dann zum Beispiel einen Workshop bei mir machen oder mich im 1:1 Video-Chat oder wie auch immer dann sehen. Und dann kriege ich so Rückmeldungen wie, das ist ja krass. Du bist ja wirklich die logische Fortsetzung von dem, was du schreibst. Und ich denke so, hä? Alles andere wäre doch total anstrengend.
Ja, oder vielleicht nicht, wenn ich was,
das
Leute
eine schreibe, das weiß. Andere verkaufe und das dritte bin. Also wie soll das gehen?
Ja, aber das kommt dabei raus, wenn du Sachen nur wegen Geld verdienen oder sonst irgendwie. Also wenn du keinen inneren Bezug zu was hast, dann sind es halt zwei verschiedene Ebenen.
Ja, ich glaube auch, ne, dass es wichtig ist, dass wir auch zeigen, was uns wichtig ist.
Genau.
Also da knüpfen die Leute ja eben auch an. Genauso wie mit den Initiativen, wie ein Buch für Kai, auch das. Ne, es muss wichtig sein, es muss eben einen Mehrwert haben und dann kommen die Multiplikatoren und die Verbindung.
Und man muss es, das meinte ich halt vorhin mit, es braucht ein Gesicht und es braucht einen emotionalen Bezugspunkt. Man muss irgendwas dabei fühlen können. Und zwar, weil es wirklich echt ist und nicht, weil es künstlich gewollt ist.
Jetzt hast du ja eben gesagt, ich gehe nicht einfach so oder fertige die Leute, die eine Anfrage haben, nicht einfach so ab, sondern ich rede dann halt mit denen. Das ist auch schon sowas, also ich musste mir das eben kurz hier notieren, weil ich dachte, da müssen wir kurz noch besprechen. Ich mache das auch so. Also Leute, die mit mir arbeiten wollen, die zwinge ich dazu, mit mir zu sprechen.
Das sind die nicht gewöhnt.
Total. Manche sind so, ach so, echt? Oh, dann brauchen wir einen Termin. Und ich denke so, ja, aber wenn ich deine Stimme sein soll, ich soll das schreiben, was dir wichtig ist und ich soll die Texte machen, die so klingen wie du, ohne mit dir zu sprechen.
Du musst es doch wissen, du musst doch in ihrem Kopf sein.
Welche Texter können das denn bitte?
Du also, musst doch in ihrem Kopf sein, sie sind doch auch in ihrem Kopf.
Nein, es geht nur über Gespräche und es geht nur über den Kontakt und nicht über nur Text und Fragebögen.
Da habe ich aber auch eine tolle Geschichte. Da habe ich auch eine tolle Geschichte. ich habe genau so eine Anfrage mal bekommen. Andrea hört bestimmt mit, winke, winke. Meine Website ist kaputt, ich brauche eine neue Website. Machen Sie mir einen Kostenvorschlag, wie man das halt so bei Dienstleistern kennt, ne? Mhm. Falscher Adressat. Nicht zurückgeschrieben, nö. So arbeite ich nicht. Und ne, und also das, was sie da wollen, gehen sie zu einer Agentur, machen sie mal. Nicht bei mir, ich arbeite so und so. Dann schrieb die mir zurück, boah, wie geil ist das denn als Antwort? Ich kriege zwar jetzt nicht, was ich will, aber können wir bitte in Verbindung bleiben? Dann haben wir uns über LinkedIn vernetzt und ich habe ihr gesagt, ne, mach mal, ist okay, wir sehen uns wieder. Und dann, ich weiß nicht mehr, wie viel später, zwei Jahre später, kam dann die E-Mail, ja, jetzt ist es soweit. Ja. Es gibt bei mir im Blog gibt es einen Artikel dazu, wo sie das erzählt. Total klasse. Und ja, und dann haben wir angefangen, so zu arbeiten, wie ich das mache. Und dann haben wir uns persönlich angefreundet. Und das geht über ihren Mann inzwischen. Die machen Gleitschirmfliegen. Er macht dann immer tolle Videos beim Gleitschirmfliegen. Was, wo ich jetzt gar keinen Bezug dazu habe. Aber das, jetzt kenne ich ihn. Das ist toll, ja. Und er ist, ich glaube, er ist Schreiner oder Tischler, legt mich jetzt nicht fest. Jedenfalls kennt er sich aus mit Holz und Möbeln. Und ich musste letztes Weihnachten einen Schrank zusammenbauen. Und dann konnte ich ihn anrufen. Und er konnte mich da leiten, mit dem Schrank zusammenbauen, weil ich seiner Frau irgendwann mal keine Website gemacht habe. Das ist doch genial,
ja,
oder?
Ja, genau. Aber das ist auch wieder, ne, das ist klare Kommunikation. Dafür stehe ich und dafür nicht. Dafür stehe ich auch zur Verfügung und dafür nicht. Und das bleibt ja im Gedächtnis. Ne? Also ich glaube, genau da treffen wir die Menschen ja auch. Also vielleicht können wir das nochmal festhalten. Und das ist ja auch was, wofür du stehst. Ne? Es geht um Menschen.
Und Gespräche.
Und es geht um Gespräche. Deswegen müssen wir mit den Leuten sprechen, ganz genau. Und das ist ja auch wieder was, wo wir total auf einer Welle surfen. Jetzt müssen wir noch, glaube ich, ganz kurz kommen zu So soll Web, weil das ein Projekt ist, das wir beide mittlerweile machen. Es ist aber eigentlich deins. Also du hast damit angefangen. Ich habe dann nur gesagt, das kannst du jetzt nicht einfach aufhören. Das geht nicht. Vielleicht magst du uns da nochmal mitnehmen. Es ist eigentlich eine Art Blogparade, Webparade gewesen. Ein Aufruf. Wie wollen wir eigentlich hier kommunizieren im Web?
Genau. Es war, ich weiß gar nicht mehr, wann das angefangen hat. Wie lange ist das jetzt? Hier ist noch kein Jahr, ne? Vor ein paar Monaten. Als das gerade losging mit den Aufregern, den großen Aufregern bei Big Tech, als es gerade die erste, oder die, nee, es war schon die zweite Welle gegeben hatte von Twitter-Flüchtlingen nach Mastodon. Und alle haben sich aufgeregt und geschimpft und man müsste, ne? Was wir ganz vorhin schon mal hatten, man müsste doch mal. Und dann habe ich gedacht, ja, dann mach doch aber auch mal. Ja, man müsste ja eigentlich von Facebook weg, ja, dann geh. Und ich bin, es muss im Februar gewesen sein, weil im Februar bin ich von Facebook weg. So, und dann habe ich einen Blogartikel geschrieben und habe mit dir und mit dem Johannes Mirus von Bonn Digital, vorher auch noch ein bisschen, und dem Peter natürlich, mit Peter quark ich alles, ein bisschen drüber geredet. Und dann kam, ich weiß nicht mehr, was du das oder Johannes hat gesagt, ja, brauchst du einen Hashtag? Und dann habe ich geguckt und So soll Web war tatsächlich noch frei. Und ich dachte, wie geil, nehmen wir. Und habe dann einen Artikel geschrieben und habe gesagt, so Leute, Butter bei die Fische, dann sagt mal, wie ihr es gern hättet. Und wart ihr vielleicht noch da zu dem, was wir vorhin erzählt haben mit den guten alten Zeiten? Was war denn da so gut? Was hätten wir gern wieder? Was ist nicht mehr da? Warum ist es nicht mehr da? Und dann haben Leute Blogartikel geschrieben, Mastodon-Beiträge geschrieben. Ich hätte gerne noch irgendwie Videos oder Podcasts oder so dazu gehabt. Hat keiner gemacht. Keine Ahnung warum. Und kurz bevor es ausgelaufen ist, hast du dich dann gemeldet und hast gesagt, ja, aber das können wir doch nicht einfach ausgehen lassen. Das muss doch weitergehen. Und schau mal, ob die Domain frei ist. Und dann habe ich irgendwie übers Wochenende schnell die Website gebastelt. Mhm. Ja, aber irgendwie so richtig passiert ist seitdem nicht mehr so viel, weil wir da gerade ein bisschen alleine damit stehen. Also Leute, wenn ihr das hört.
Genau das ist das, worauf ich hinaus wollte. Also dieses, wir reden ganz viel und wir regen uns darüber auf, was alles nicht stimmt, aber gleichzeitig wird eben sehr wenig getan wirklich dafür. Genau. Aber das heißt, das Format Rant, also ich reg mich jetzt mal richtig auf, das funktioniert immer noch unfassbar gut. Auf Blogs funktioniert das gut, auf Social Media funktioniert das unfassbar gut. Die Leute gehen drauf ab, die teilen das. Mein Gott, diese Empörung, alles ist scheiße, alles ist schlecht. Aber die Gegengeschichten zu erzählen und die zu sammeln, das war ja das, wo ich dachte, das ist hier die Chance, lass uns das mal machen. Und ja, ich weiß, ich habe auch nicht so viel Engagement reingegeben, wie ich hätte tun können. Und trotzdem dachte ich, dieses Projekt muss leben. Und deswegen wollte ich es hier unbedingt auch thematisiert wissen, weil ich glaube, das ist eine super gute Anlaufstelle und auch, genau, es hat einen Hashtag. Also eigentlich könnten wir immer, wenn irgendwas Gutes im Web passiert, diesen Hashtag drunter setzen. Also ich möchte immer, wenn ich irgendwas lese und mir denke, oh, das ist ja schön, dass das jetzt passiert ist, möchte ich eigentlich eine Antwort schreiben. Hier, so soll Web, ja. So soll Web.
Es gibt ein paar Leute, einfach, die tatsächlich,
zu
die das
zeigen,
machen.
Das gibt es.
Ja. Es gibt ein paar Leute, die das machen. Wer, ne? Also siehst ja, wenn du dann auf den Feed davon gehst, das ist das Schöne bei Mastodon, ne? Du kannst auf den Feed von dem Hashtag gehen.
Hashtags funktionieren sehr
wunderbar,
gut im Fediverse.
Ganz
sehr,
wunderbar.
Sehr gut. Geht alle ins Fediverse. Hashtags großartig.
Ja, überhaupt großartig, weil es geht um Menschen und Gespräche.
So.
Und es geht darum, wirklich Leute zu erreichen und nicht um Zahlen, Follower sammeln, Reichweite und diesen ganzen Quatsch, der vorher schon nicht funktioniert hat. Aber alle haben sich eingeredet, das wäre so geil.
Ja, ich glaube, wir dürfen da ja dann selber auch nochmal Nachhilfe nehmen. Wie kriegen wir jetzt solche Aktivitäten größer? Wo fehlt uns der Mut? Wo fehlt uns vielleicht auch das Engagement? Können wir so eine Art Sammlung hier machen? Was braucht es denn, um das Web zu einem besseren Ort zu machen? Was würdest du jetzt spontan hier in den Ring schmeißen? Wie können wir das schaffen?
Ich muss mir klar werden darüber, also zumindest bei den alten Big Tech Social Media, dass Aufregung die Währung ist. Also nicht mehr Aufmerksamkeit, so wie früher, sondern Aufregung ist die Währung. Das heißt, die viel Reichweite, da haben wir es wieder, haben wollen, werden provozieren. Und die Leute sind leider so naiv, sage ich jetzt mal diplomatisch, darauf reinzufallen und dann zum Beispiel Plakate von der AfD zu teilen, um zu erzählen, dass die scheiße sind. Aber sie haben halt dadurch, dass sie teilen, dem Algorithmus gesagt, das ist geil. Und das verstehen viele nicht. Wenn ihr was scheiße findet, dann ist die Bestrafung, es zu ignorieren.
Mhm. Danke. Das bitte in groß euch am Laptop oder am Rechner irgendwo hinkleben.
Genau, wenn ihr was scheiße findet, nicht kommentieren, nicht liken, nicht teilen. Einfach so tun, als ob es nicht da wäre, dann kriegt es keine Verstärkung über den Algorithmus. und dann sehen es weniger Leute. Wenn ihr es teilt, um zu sagen, dass es scheiße ist, sehen es mehr Leute. Nicht machen, nicht machen, nicht machen.
Es ist leicht, das zu tun. Also das kommt sehr schnell, diese Reaktion, ich muss doch jetzt was machen und ich muss doch auch meine Gang warnen vor diesem schlimmen Content.
Kann ich gleichzeitig, ja. Kann ich ja, aber ich muss nicht deren Sachen teilen. Ich kann auch einfach nur sagen, ich muss sie auch noch nicht mal nennen. Das ist ja auch in dem Umgang mit den Sachen, die Trump macht, sehr verbreitet, dass man ihn noch nicht mal mehr nennt. Weil du solche Leute am meisten damit bestrafst, dass du sie mit Missachtung strafst.
Ja. Wobei auch, ne, FCK, AfD, es ist letzten Endes dann auch wieder, also je nachdem, wie die damit umgehen. Also, ne, wir haben Möglichkeiten, über Kommunikation nachzudenken. Wie wollen wir sie gestalten? Und ich glaube, genau das, ne, was wollen wir erreichen? Und wie können wir es erreichen? Das ist, glaube ich, wichtig.
Ja, indem wir die Sachen verbreiten, die es wert sind. Und indem wir das, was Reichweite verdient hat oder was einfach Aufmerksamkeit in dem Falle verdient hat, dass wir das erzählen und nicht die negativen Dinge.
Ja, und wir brauchen eine neue Währung. Und ich schlage eine vor. Mhm. Also Empörung und Aufregung haben wir, aber die ist irgendwie blöd. Ich bin für Vertrauen. Ich bin für Vertrauen als Währung und ich glaube, alles, was wir hier heute besprochen haben, weist auch ein bisschen in diese Richtung. Es geht um Menschen und Gespräche, daraus entsteht Vertrauen, genau. Daraus entsteht Verbindung. Und diese Verbindung ist im besten Falle nachhaltig, weil wir eben wissen, da steckt was dahinter, da ist authentische Kommunikation, da ist ein Mensch und der will was und der tut was und ich glaube, dann ist auch gemeinsam Mut einfacher, dann ist Initiative einfacher und es ist auch Projekte starten, ist sehr viel einfacher, wenn ich weiß, wen ich fragen kann, unterstütz mich doch bitte, ich muss es nicht alleine machen. So, das heißt, da entstehen doch neue Verbindungen, die dann wieder was für die Kommunikation im Web tun können.
Und vor allen Dingen, dass ich mir klar darüber bin, einfach mal meinen gesunden Menschenverstand einzuschalten und nicht nach irgendwelchen künstlichen Regeln, der hat gesagt, ich muss so und so viele Wörter. Ne? Die Anna Kuschinski schreibt ja immer auf LinkedIn so schön, du musst gar nichts.
Ja, aber die schreibt auch Schreibtipps, also wäre da vorsichtig.
Aber trotzdem, dass ich mir klar bin, ich schreibe hier nicht für einen Algorithmus, ich schreibe hier für Menschen. Und ich auch selbst wenn ich mit einer Firma zu tun habe, steht an der anderen Seite ein Mensch. Und ja, ich darf meinem gesunden Menschenverstand zuhören. Mhm. Und wenn es mein gesunder Menschenverstand gut findet, dann ist es vielleicht da auch gut, weil online ist gar nicht so anders als offline. Für viele Leute ist nur dieser ganze technische Drumherum so ein Riesen, dass sie diese Regeln haben wollen, weil es ist natürlich immer einfacher, irgendwas zu machen, was einer gesagt hat, als selber zu denken. Sorry. Das musste jetzt. Schaltet euren gesunden Menschenverstand ein. Wie würdet ihr es draußen machen?
Und Maja, jetzt haben wir wirklich eine schöne Sammlung übrigens. Das sollten wir verbloggen, soll Web.
Ja, definitiv.
Ich habe noch einen. Denkt noch mal darüber nach, was für euch Relevanz bedeutet. Diese Debatte nämlich darum, dass dieser Wohlfühl-Content, also einfach nur schöne Geschichten oder kleine Episoden, kleine gute Gedanken, dass das belanglos ist und keine Relevanz hat, das stimmt nicht, liebe Leute, sondern es geht um Gefühle und es geht um Verbindung. Genau dieser Content macht das. Der verbindet uns und zwar auf eine sehr, sehr einfache, angenehme Art und Weise. Die Empörung, die macht uns müde, die macht uns übellaunig, die greift uns selber an, sodass wir in so eine, ja, selber in so eine Rage, in so eine Stimmung kommen. Aber der Wohlfühl-Content, der verbindet und der holt uns wieder runter. Und das ist sehr wohl relevant.
Ja,
also da möchte ich noch eben in den Ring werfen, ne? Das ist nicht Marketing, sondern es geht darum, was wir gut finden und teilen. Das verteilt sich und das verbreitert sich. Also die drei guten Dinge des Tages, ganz im Ernst. Also ich bin nicht die Urheberin, das denken ganz viele, ich bin nicht die Urheberin des Ganzen. Aber ich habe das gepusht und ich liebe einfach dieses Format, weil es zeigt, wir können ein bisschen ein Lächeln und das ist schon mehr als viele andere machen.
Das ist ja tatsächlich auch eine psychologische Technik, wenn jemand mit Depressionen oder Trauma oder sonst wie in Therapie geht, dann bekommen die das analog auch gesagt, mach. Ich habe tatsächlich bei mir eine schöne Box, auf der ist ein Foto von mir und meinem Mann. Und da drin habe ich alle kleinen Liebeszettelchen gesammelt, die ich jemals bekommen habe, in inzwischen über 20 Jahren Ehe. Und ich habe eine ganze Box voller Liebe. Und wenn es mir kacke geht, dann gehe ich Zettelchen lesen.
Ja, ich habe sowas von meinen Kunden und Kundinnen. Also jeder Kommentar, der irgendwie wohltuend ist, jede E-Mail, die ich bekommen habe, jedes Paket, das mir geschickt wurde. Also ich liebe das ja, dass die mir Pakete schicken. So, oder Postkarten oder Briefe oder sonst was. Ich habe alles abfotografiert, das ist in diesem Ordner drin. Mhm. Also es ist ein digitaler Glücksspeicher, weil da einfach so viele verschiedene Formate darin sind.
Ich finde es ja auch schlimm, dass man manchmal, ich weiß nicht, wie es dir geht, aber dass man manchmal, wenn man sowas aus einer unerwarteten Richtung bekommt, dass man echt da sitzt und in Tränen ausbricht, weil man es nicht mehr gewohnt ist, dass die Leute an einen denken oder dass die Leute einen gut finden oder so. Ich meine, als Frau hast du da sowieso nochmal eine ganz andere Baustelle damit, aber wenn ich unerwartet irgendwie sowas bekomme, bin ich jedes Mal völlig von den Socken.
Ich kenne das auch und manche, die sich wirklich richtig Mühe gegeben haben, herauszufinden, was tue ich da jetzt rein, welche Worte benutze ich, dann sind da teilweise seitenlange Briefe dabei, so wo sie einfach nur sagen, danke für deine Worte und das ist doch das, was Verbindung macht.
Ja, und das passiert also, die sollen wir unbedingt noch unterbringen, weil du vorhin es auch schon angesprochen hast, das ist genau das, was mir mit Little World passiert.
Ja.
Du hattest ja auch den Oliver schon zu Gast in Folge...
Folge 51, ich habe es mir notiert. Oliver Berlin, Folge 51.
Genau.
Hört auf jeden Fall mal rein, ja.
Ja, dass meine Leute, mit denen ich Deutsch reden übe, das ist ja kein Unterricht, sondern wir, so wie du und ich, wir reden einfach, dass die dann sagen, wow, hätte ich jetzt nicht erwartet.
Ja, also ganz kurz nochmal zum Rahmen. Little World bringt Deutschlernende und deutsche Muttersprachler zusammen, einfach um in Gesprächen das Deutschlernen zu ermöglichen, ne? Und auch natürlich Verbindung zu ermöglichen. Also das geht weit darüber hinaus, dass die nur irgendwelche Prüfungen schreiben wollen oder Anträge verstehen wollen oder sowas, sondern da sind Freundschaften schon entstanden. Und es ist Verbindung.
Ich hatte kürzlich meinen ersten Offline-Besuch dazu.
Ja.
Und das Erste, was uns, sie stieg aus dem Auto aus, ich kam auf sie zu, wir haben beide erstmal geheult, weil da so viel dran ist, es jemand, der aus der Ukraine flüchten musste und da hängt so viel dran und Anna ist auch schon ganz gerührt. Und da hängt so viel dran,
Also da. Und es ist auch wieder übrigens der gleiche Mechanismus.
Ja.
Da ist Initiative, da ist Aktion und da ist Kommunikation, da sind Gespräche und Menschen und dann kommt die Verbindung.
little-world.com also.
Ich packe es auf jeden Fall auch in die Shownotes, genauso wie alles andere, was wir hier heute erwähnt haben. Ich glaube, genau, wir müssen selber schauen, was wollen wir in diesem Web und welche Welt wollen wir und eben nicht teilnehmen an dem, es wird alles schlechter, sondern die Gegengeschichten erzählen und die Gegengeschichten teilen.
Ja.
Deswegen, liebe Leute, wenn ihr Content geil findet, wenn ihr Menschen geil findet, dann bitte, bitte teilt die Sachen. Sagt den Leuten, dass da etwas ist, was sie vielleicht lesen sollten, was sie vielleicht hören sollten. Sagt den Menschen, guck mal, hast du das hier eigentlich schon auf dem Schirm? Hier ist ein tolles Projekt, hier kannst du etwas tun, hier kannst du dich verbinden, hier sind tolle Menschen am Start.
Ja.
Ich glaube, das ist die Währung, Vertrauen und Teilen.
Ja.
Und zwar das Positive und nicht die Empörung.
Ja. Und das funktioniert im Übrigen auch offline. wenn man auf der Straße lang geht, einfach die Leute mal anlächeln. Die erschrecken sich ganz fürchterlich, aber es setzt sich fort. Oder mein Wendepunkt war Jacob Collier, eigentlich ein Musiker, aber der hat so eine Art an sich, dass man nachher wahnsinnig inspiriert und wahnsinnig wow. Ich sage immer, das ist so ein lebendiger Tigger von Winnie the Pooh. Bow, 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 bow. Und der hat auch in diesen schönen Satz gesagt, es ist nicht wichtig, wie viele Menschen ich erreiche, sondern es ist wichtig, von den Menschen, die ich erreiche, wie viele davon habe ich zu was bewegt.
Ja, auch das möchte ich dick unterstreichen. Es geht darum, etwas mitzunehmen aus einem Text, einem Gespräch, einem Video, einem Audio. Es muss etwas mit dem Menschen machen und dann hat man eigentlich schon gewonnen. Liebe Annette, wir beide kennen uns über das Web. Und auch das, die Geschichte haben wir ja kurz angerissen, ist eine mit sehr vielen Stationen. Ich finde super, dass das so gelaufen ist, wie es gelaufen ist. Ich bin super froh, dass du heute da warst. Ich habe es gesagt, es geht nur gemeinsam, liebe Leute. Deswegen verbindet euch unbedingt mit Annette, wenn ihr Annette geil findet, unbedingt. Wenn ihr mich geil findet, meinen Content geil findet, meine Geschichten geil findet, meine Sprache geil findet, was auch immer, verbindet euch unbedingt auch mit mir, verbindet euch mit diesem Podcast, denn auch das ist ein Projekt, was ich mit ganz viel Liebe mache und wo Verbindung drinsteckt, nicht nur dem Namen nach. Ich glaube, hier kann man ganz viel mitnehmen. Deswegen folgt gerne diesem Podcast auf allen Plattformen, die ihr so findet. Bewertet auch den Podcast, das ist für mich immer ein Zeichen, dass ihr da seid und dass ihr das wollt, dass ihr das gut findet, was ich mache. Und ja, ich sage es immer und immer wieder, wenn du auch mal dein Thema hier besprechen willst, dein verbindendes Thema, wenn du deine Geschichte erzählen möchtest, dann schreib mir einfach eine E-Mail an verbindung@annakuschinski.de. Ich sag schon mal danke fürs Hören. Bis zur nächsten Folge. Das letzte Wort hat Annette Schwind. Vielen Dank, dass du da warst.
Ja, ich sag nochmal danke für die Einladung und ich hoffe, dass wir viel Resonanz kriegen. Man findet uns auf den gängigen, na stimmt, nicht mich ja nicht mehr. Ich bin nur noch auf LinkedIn und Mastodon. Siehst du mal, wie weit das drin ist. Und ja, denk dran, Vertrauen ist die Währung, nicht Aufregung. Danke.